Buß- und Bettag, ein Tag zum Innehalten mitten in der Woche. Buß- und Bettag, Gelegenheit, sich zu besinnen. Stimmt meine Lebensrichtung noch, meine Lebensausrichtung? Oder habe ich vielleicht die Orientierung verloren? Buß- und Bettag, Gottes Einladung zur Korrektur, zur Richtungskorrektur, zur Neuausrichtung, zur Umkehr. Ich glaube, diesen Buß- und Bettag brauchen wir, auch wenn er kein Feiertag mehr ist. In Sachsen ist das doch der Fall, aber das war es, glaube ich. Diesen Buß- und Bettag brauchen wir auch mitten in der Woche und eigentlich auch mehr als einmal im Jahr. Schön, dass Sie da sind und dass wir heute Abend diesen Gottesdienst am Buß- und Bettag miteinander feiern können. Der Predigttext steht im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 4, nur dieser eine Vers im Neuen Testament in den ausliegenden Bibeln, Seite 180. Ich freue mich sehr, dass Ruth Hidaka heute Abend diesen Gottesdienst mitgestaltet und uns einige Lieder mitgebracht hat. Es freut mich umso mehr, als es dein letzter Abend hier ist. Morgen fliegt sie nach Hause, nach Japan. Aber heute Abend ist sie nochmal hier. Und ich sage dafür jetzt schon vielen herzlichen Dank und freue mich auf deinen Gesang. Zuerst aber sind Sie dran mit Singen. Im Gesangbuch, die Nummer 481, wir haben die schöne Gelegenheit, Abendlieder zu singen. Das machen wir auch heute Abend. 481, nun sich der Tag geendet, die Strophen 1 und 3 und 5. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du, Herr, wie lange? Wende dich, Herr, und errette mich, hilf mir um deiner Gnade willen. Kommt, lasst uns anbeten. Ich freue mich auf zwei Liedbeiträge von Ruth Hidacker. Das erste Lied greift ein Ereignis auf, das uns auch zur Buße rufen muss, das jetzt 80 Jahre zurückliegt, der Abwurf der Atombombe auf Nagasaki. Ruth wird selbst kurz was zu dem Lied sagen.
Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges, am 9. August 1945 in Japan. Drei Tage nach der Atombombardierung in Hiroshima wurde Nagasaki bombardiert und 74.000 Menschen wurden getötet. Ein Blitz, ein plötzlicher Temperaturanstieg auf 3.000 bis 4.000 Grad Celsius. Urakami, nordwestlicher Vorort von Nagasaki, einer historisch-katholischen Stadt, wird von einem Windstoß weggeblasen. Im Augenblick der Explosion war Dr. Narai Takashi in einem Krankenhaus in Urakami beschäftigt. Er wurde vom Luftdruck zu Boden geworfen. Aus seiner rechten Schläfe floss Blut in Strömen. Aber da warteten Tausende von Verwundeten auf ihn, die dringend seine Hilfe brauchten. Zwei Tage später konnte er endlich nach Hause gehen, indem er nur noch einige Bruchstücke der verkohlten Gebeine seiner Frau fand. Dicht neben ihr findet er den geschmolzenen Rosenkranz, den sie immer mit sich trug. Nach dieser Atombombardierung zog man aus dem Trümmerhaufen die zwei Glocken von Kirchtürmen der Urakami-Kathedrale hervor. Wie durch ein Wunder war die eine unversehrt geblieben. Am Heiligabend 1945 haben einige Gläubigen dort, wo einst die Kathedrale stand, ein Gerüst mit Eichenbalken aufgestellt und alle, Dr. Narai an der Spitze, ziehen nun mit langsamen Zügen an den schweren Ketten. An jenem Abend erklang über die ausgebrannte Trümmerstätte von Urakami die ehrende Stimme der Weihnachtsglocke. In einer 7 Quadratmeter armseligen Hütte, gesundheitlich zugrunde gerichtet, lebte Dr. Narai die nächsten 6 Jahre bis zu seinem Tod mit seinen beiden kleinen Kindern. Als ein Radiologe und tiefgläubiger Katholik fing er an, zur Verbreitung des Friedens seine Erfahrungen niederzuschreiben, während er nun Tag für Tag die Glocke von Urakami aus seinem Krankenbett vernahm. Diese Glocke wurde später, nachdem die Kathedrale wieder aufgebaut wurde, im rechten, also südlichen Kirchturm aufgehängt, Dabei fehlte die kleine Glocke, die bis vor 80 Jahren aus dem nördlichen, aus dem linken Turm mitgeläutet wurde. Am 9. August diesen Jahres, zum 80. Gedenktag des Atombombenaufwurfs in Nagasaki, wurde vom nördlichen Kirchturm auch die zweite Glocke geläutet. Diese zweite Glocke wurde in Zusammenarbeit mit einem amerikanischen Professor restauriert, vom Enkel eines Arztes, der damals am Manhattan-Projekt an dem amerikanischen Atomwaffenentwicklungsprogramm, der von Oppenheimer geleitet wurde, beteiligt war. Dieser Professor hielt ein Jahr lang Vorträge über die Atombombe in den USA und sammelte $125.000 von amerikanischen Katholiken. Es war sehr, sehr bewegend, im Fernsehen die zwei Glocken zum ersten Mal nach 80 Jahren wieder gemeinsam als ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung in der Stadt von Nagasaki zu hören. Das erste Lied handelt von dieser Glocke, die Glocke von Nagasaki. Und das zweite Lied ist ein japanisches Segenslied. Möge der Friede Christi.
No! 罪を打ち明けて、更けゆく夜の月澄みぬ貧しき家の柱にも気高く白きマリア様、慰め励まし、長崎の長崎の鐘が鳴る、励まし長崎の長崎の鐘が鳴
キリストの平和が私たちの心の隅キリストの愛が私たちの心の隅々に渡りますように、キリストの栄えが私たちの心の隅々にまで行き渡りますよ。
Lass uns beten und Gott unsere Schuld bringen. Herr, wir sind betroffen über das, was Menschen Menschen antun können. Betroffen auch über die Abgründe in uns drinnen, in unseren Herzen, in unserer Seele. Herr, wir kommen zu dir mit allem, was uns belastet. Mit der Last des Versagens, das so viel Unheil anrichtet in dieser Welt. Mit der Last der Schuld, die auf uns liegt. Schuld an dir und an unseren Nächsten. Herr, du siehst all unsere Sünden, all unser Versagen, all unsere Lieblosigkeit und Selbstgerechtigkeit. Und du weißt, wie unsere Schuld uns bedrückt. Herr, vor dir legen wir auch die Last unserer Sorgen und unserer Ängste nieder. Die Last unseres Kleinglaubens, wo wir zu sehr auf unsere Probleme starren und zu wenig auf deine Güte vertrauen. Du weißt um unsere Schuld, Herr, um alles, was uns das Leben schwer macht, was uns trennt und uns wegführt von dir. Wir bringen das alles zu dir und bitten dich, bringe du uns zurecht. Herr, erbarme dich. Jesus Christus lädt uns ein und sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Lob singet dem Herrn, erhebt seinen heiligen Namen. Unser Vater in dem Himmel, dir allein sei Lob und Ehre. Das ist unser nächstes Lied, das wir gemeinsam singen möchten. Den Text sehen Sie vorne an der Wand.
Thank you.
Ja, lieber Herr, dir allein sei Lob und Ehre, dich wollen wir preisen durch unser ganzes Leben. Und wir bitten dich, dass du uns dazu hilfst, dass du unser Leben mehr und mehr erfüllst, sodass wir etwas sind zum Lob deiner Gnade, zum Lob deiner großen Herrlichkeit. Lass dazu auch diesen Abend dienen. Begegne uns jetzt, beschenke uns, erfülle uns. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir hören einen weiteren Liedvortrag, vielleicht auch ein Lied zum Mitsingen, zumindest im Refrain. Ich weiß nicht, ob du alle Strophen singst. Also ausgewählte Strophen, wenn Sie die kennen, können Sie auch, Sie werden es gleich erkennen. Und Refrain können Sie auf jeden Fall.
Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehe in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarte mir Trost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jenem neuen Tag. Noch will das Alte unserer Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwerer Last. Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unser Dunkelheit gebracht. Für wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarte mir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet. all deine Kinder hohen Lobgesang. Von guter Mächte wunderbar geborgen, erwarte mir Trost, was komme mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Von guter Mächte wunderbar geborgen, erwarte mir Trost, was komme mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag und ganz gewiss an jedem neuen Tag und ganz gewiss an jedem neuen.
Wir hören die Schriftlesung. Es ist die Geschichte von einem, der die Geborgenheit verlassen hat, die er haben durfte, der weit wegging, wer weiß, vielleicht bis Nagasaki, der dann in sich ging, Buß- und Bettag hatte, umkehrte und zurückfand in die Geborgenheit, für, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Ich lese aus Lukas 15, Abvers 11. Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht's ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Lasst uns auf Gottes Wort antworten und gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gott rufet noch, sollt ich nicht endlich hören, im Gesangbuch die Nummer 392. Wir singen die Strophen 1 und 2 und 8.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Den kurzen Predigttext werde ich erst während der Predigt verlesen, Römer 2, Vers 4, wie gesagt, aber ich möchte gerne noch beten. Lieber Herr, gib du uns jetzt dein Wort für unser Herz und öffne du unsere Herzen für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, gestatten Sie mir bitte, dass ich aus dem für heute eigentlich vorgegebenen Textabschnitt einen einzigen Satz rausgreife. Es ist, das ist zumindest meine Einschätzung, einer von den ganz zentralen Sätzen der Heiligen Schrift. Es ist ein göttlicher Grundsatz. Es ist ein biblisches Kernwort. Und wir tun gut daran, uns solche zentralen Aussagen immer wieder mal ins Gedächtnis zu rufen oder rufen zu lassen. Uns erinnern zu lassen an grundlegende Wahrheiten. Wenn Sie so wollen, betrachten Sie also diesen Satz als göttlichen Erinnerungsservice. Gott ruft sich selbst in Erinnerung, weil wir Menschen in geistlichen Dingen so vergesslich sind. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, mahnt der 103. Psalm. Ich glaube, das ist ein Zeichen der Liebe Gottes, dass er uns an zentrale Wahrheiten erinnert. Ein Zeichen seiner Güte oder auch ein Gütezeichen des lebendigen Gottes. Die Wahrheit, um die es heute geht, der göttliche Grundsatz, den ich Ihnen, euch im Namen Gottes heute in Erinnerung rufen darf, ist in Römer 2, Vers 4 zu lesen. Und wer mag, der kann dann später von hier aus gern über das, was da im Zusammenhang steht, nachdenken, lesen Sie es zu Hause nach. Aber da heißt es in diesem einen Vers, Römer 2, Vers 4, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Weißt du nicht? Das ist genau diese Sache mit dem göttlichen Erinnerungsservice. Weißt du nicht? Das taucht ja nicht nur hier auf in der Bibel, sondern auch sonst ganz häufig. Wir brauchen das offensichtlich. Ein paar Beispiele. Hast du nicht gehört? Der ewige Gott wird nicht müde noch matt, so der Prophet Jesaja mal. Oder du bist ein Meister in Israel und weißt das nicht, so Jesus zu Nikodemus, der in der Nacht mit seinen Fragen zu ihm kommt. Und Jahre vorher fragt schon der 12-jährige Jesus seine Eltern, wisst ihr denn nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? Fragt Paulus mal. Wissen wir eigentlich schon. Das haben zumindest wir alle schon mal gehört und gelernt, aber wir vergessen es immer wieder. Und wenn es dann drauf ankommt, wenn dunkle Stunden da sind, dann haben wir es leider vergessen, was uns doch so ein großer Trost sein könnte, dass unser Tod bereits besiegt ist, dass wir durch die Taufe quasi schon mit Jesus gestorben und auferstanden sind. Wisst ihr denn nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer nur empfängt den Siegespreis? Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Beides auch von Paulus. Wisst ihr das nicht? Weißt du es nicht? Hast du es nicht gehört? Immer wieder taucht das auf. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, heißt ein alter Rechtsgrundsatz, der auch, ich habe das mal nachgeguckt, bin ja kein Jurist, aber der auch in unserer Rechtsprechung heute je nach Situation Anwendung findet. Bei Gott ist das anders. Bei ihm heißt es, Unwissenheit schützt vor Güte nicht. Weil es ja Gottes Güte ist, dass er uns immer wieder erinnert. Weil es Gottes Güte ist, dass er sich unserer Wissenslücken erbarmt. Weil es ja Gottes Güte ist, dass er unserem Gedächtnis auf die Sprünge hilft. Was hat unser Herr doch für eine große Geduld mit uns? Unwissenheit schützt vor Güte nicht. Und deshalb lässt er uns auch heute fragen, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Und damit bin ich schon beim zweiten Teil, das Gottes Güte. Weißt du nichts von Gottes Güte? Weißt du nicht, dass Gott gut ist? Kriegst du Gottes Güte überhaupt mit? Wenn ich höre, was Menschen so sagen, wie sie klagen und jammern, wie schwer alles ist und, ich will das gar nicht kleinreden, aber trotzdem frage ich mich da manchmal. Dass wir hier in Deutschland schon seit über 7 Jahrzehnten in Zeiten zumindest äußeren Frieden, seit 8 Jahrzehnten im Grunde, leben dürfen, auch wenn der im Moment nicht mehr ganz so selbstverständlich und sicher scheint. Dass wir alle in einem gewissen Wohlstand leben können und weltweit verglichen in einem hohen Wohlstand und uns nicht Tag für Tag ums Überleben sorgen müssen. Dass wir jeden Morgen unter die Dusche können und genügend Wasser haben. Dass wir in einer Demokratie leben dürfen, unsere Meinung sagen dürfen, uns einbringen dürfen. Dass wir eine funktionierende medizinische Versorgung haben, Ärzte, Krankenhäuser, die nicht mehrere Tagesfußmärsche entfernt sind. Apotheken, Sozialstationen, Pflegeeinrichtungen. Dass alle Kinder die Schule besuchen können, die Chance auf eine gute Bildung haben. Ich weiß, darüber stöhnen manche, jetzt müssten meine Konfis hier sein. Aber ich habe zum Beispiel in Rumänien erlebt, dass das eben ganz und gar nicht selbstverständlich ist, auch nicht in Europa, auch nicht in der Europäischen Union. Wer aber dort das mit der Schule nicht auf die Reihe kriegt, hat keine Zukunftschance. Der rutscht ab ins Kriminelle, in die Bettelei, in die Prostitution, in eine Diebstahlkarriere oder was auch immer. Wisst ihr denn, wie gut ihr es habt? Und wisst ihr denn, dass all das Ausdruck von Gottes Güte ist? Manchmal habe ich den Eindruck, dass die meisten Menschen das zumindest ahnen. Deshalb sind Dankgottesdienste hin und wieder ganz gut besucht. Aber manchmal befürchte ich eben auch, dass gerade wir Deutschen all das Gute als Selbstverständlichkeit ansehen. Oder ausschließlich als Ergebnis eigener Leistung. Dafür habe ich schließlich hart gearbeitet. Hat mir schon mal jemand an Ende Dank gesagt, da ich auch übers Danken gesprochen habe. Und ich befürchte, dass wir darüber Gott vergessen. Und ich erschrecke, wenn ich mir die Folgen dieser Gottvergessenheit klar mache. Wer nämlich Gott vergisst, der riskiert irgendwann auch von Gott vergessen zu werden, dass Gott sich abwendet. Und deshalb müssen wir unsere Mitmenschen immer wieder auf unseren Herrn hinweisen. Alleine das, dass es uns äußerlich so gut geht und anderen nicht, kann doch eigentlich schon Anlass zur Buße sein, zur Umkehr. Wenn wir doch nur ein Beispiel endlich aufhören würden, so viel Nahrung wegzuwerfen, weil sie das Verfallsdatum erreicht, weil keiner mehr die Brötchen von gestern will, weil der Teller wieder mal zu voll war oder das Supermarktregal zu voll war. Wissen Sie, dass wir mit dem, was in Europa und Nordamerika weggeworfen wird, von der Menge her alle Hungernden der Welt 3-mal satt werden könnten? Wenn wir doch endlich mal genug Fantasie und politischen Willen entwickeln würden, unseren Wohlstand mit anderen zu teilen. Es ist ja komisch, wenn es um Öl geht oder um seltene Erden oder um Halbleiter von Nexperia, damit unsere Autos fahren, dann kümmern wir uns um funktionierende Lieferketten rund um die ganze Welt. Aber wenn es um Nahrung geht? Das wäre nur so ein ganz konkretes Beispiel dafür, wie Gottes Güte uns zur Umkehr leitet. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und weiter, bisher waren es ja nur so äußerliche Sachen, ich bleibe mal im Psalm 103, der dir alle deine Sünden vergibt. Das ist doch Gottes Güte, dass er vergibt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, der meine und ihre Sünde mit ans Kreuz genommen und dort mit seinem Leben bezahlt hat. Das habe ich doch nicht verdient. Das schenkt er mir in seiner Güte. Buchstabieren Sie ruhig mal die Güte Gottes im Psalm 103 weiter durch. Später wird es dann heißen, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und auch da sollte ich diese Güte nicht weitergeben, in der Art, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Ich kann doch nicht daraus leben, dass Gott barmherzig zu mir ist und gleichzeitig hartherzig anderen gegenüber sein. Gott ist gut, das sollen alle erfahren. Ich weiß, im Leben läuft nicht immer alles glatt, ist nicht immer alles gut. Ich weiß um Krankheit, Angst, Streit, Schuld, Arbeitslosigkeit, schlechte Noten, Stress mit den Eltern oder mit den Kindern, je nach Perspektive und was es da so alles gibt. Aber ich weiß auch, und das habe ich ganz konkret erfahren, gerade in den Tiefen des Lebens ist Gott ganz nah. Wenn ich mich nur an ihn wende, gerade in den Tiefen des Lebens beschenkt er mich mit seiner Güte, wenn ich ihm nur meine Schwäche hinhalte. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Darum geht's doch, dass wir uns Gott zuwenden, so wie ich das eben für die dunklen Stunden gesagt habe, dass wir uns Gott zuwenden. Und nichts anderes heißt Buße, dass wir uns Gott zuwenden, dass wir umkehren. Ich weiß, Buße klingt für uns heute mehr nach Strafe. Kein attraktives Wort. Nicht nur unsere Jugendlichen winken da innerlich sofort ab. Buße ist bei uns negativ besetzt. Der Bußgeldkatalog regelt, wie hoch die Strafe für dieses oder jenes Vergehen ist. Wer im Gefängnis sitzt, der verbüßt seine Strafe. Also in unserem Sprachgebrauch ist Buße die logische Folge unseres falschen Verhaltens. Zumindest, wenn wir uns erwischen lassen. Aber das ist hier nicht gemeint. Das Neue Testament sieht die Sache mit der Buße ganz positiv. Das Wort, das da immer wieder mit Buße übersetzt wird, heißt eigentlich Umkehr. Und ich wünschte mir, dass unsere Bibelübersetzungen da endlich überarbeitet würden und dass da nicht mehr Buße steht, was heute anders verstanden wird, sondern Umkehr. Also gerade nicht konsequent weiter, sondern bitte wenden, damit unser falsches Verhalten eben nicht in die Strafe führt. Bitte wenden, umkehren. Und zwar zuerst mal Umkehr des Denkens und dann auch Umkehr des Handelns. Buße heißt Umkehr, Umkehr zu Gott, darum geht's. Das ist so wie beim verlorenen Sohn, wir haben seine Geschichte gerade gehört. Dem, der sich unternehmungslustig und hochnäsig auf den Weg gemacht hat, weg vom Vater, selber leben wollte er. Als er schließlich bei den Schweinen landet und es denen besser geht als ihm. Da heißt es dann von ihm, da ging er in sich. Der gerät nicht außer sich über all das Schlimme, was ihm geschieht, sondern er geht in sich. Ist kein leichter Weg. Aber damit fängt sie an, die Umkehr des Denkens. Der geht in sich und denkt an seinen Vater. Und wie gut ist dort beim Vater auch der kleinste Tagelöhner hat. Er denkt an die Güte des Vaters und dann kehrt er um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und er sucht nicht mehr die Reichtümer des Vaters, nicht das sorglose Leben als Sohn, sondern er sucht den Vater, die Gemeinschaft mit ihm. Auch als Verlierer, auch als Versager darf er zu ihm kommen. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner, will er sagen. Aber so weit kommt er gar nicht, sondern der Vater lässt ihn mit seiner Schuld, mit seinem Scheitern, mit seinem Versagen hineinlaufen in die weit geöffneten Arme und küsst ihn und lässt ihn neu einkleiden und feiert ein riesiges Fest, ein Freudenfest. Buße hat immer mit Freude zu tun. Julius Schniewind, ein Theologe des letzten Jahrhunderts, hat das herausgearbeitet. Der sprach immer wieder von der Freude der Buße. Das ist die Freude des Vaters, der den Sohn in die Arme nimmt. Das ist die Freude der Engel im Himmel über jeden Sünder, der Buße tut, der umkehrt zum Vater. Da ist Party im Himmel, weil sich alle freuen. Und der, der umgekehrt ist, der freut sich mit. Buße, Umkehr, das ist nicht leicht, aber es führt in eine große Freude. Umkehr zu Gott ist Freude. Umkehr zu Gott ist Befreiung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Heimatlosigkeit, hat vor ein paar Jahren jemand gesagt. Umkehr zu Gott ist Befreiung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Heimatlosigkeit. Umkehr ist Heimkommen mit all meiner Schuld, trotz aller Gottlosigkeit, mit all meiner Missachtung der Vatergüte. Er steht schon da mit weit geöffneten Armen. Das sind die weit geöffneten Arme des Gekreuzigten. Da darf ich als Sünder hineinlaufen, wenn ich nur umkehre. Und falls Sie jetzt vielleicht denken, naja, ich bin ja nicht fortgelaufen vom Vater, ich war immer brav da, ich helfe mit in der Gemeinde und so. Dann schauen Sie bitte mal kurz auf den anderen Sohn. Der war immer da. Der hat immer dem Vater gedient und ist doch innerlich ganz weit weg vom Vater. Der hat von der Güte des Vaters nichts, aber auch gar nichts begriffen, sondern nur an Pflichterfüllung gedacht. Noch nicht mal ein Böcklein hast du mir gegeben. Und der Vater sagt, mein Sohn, alles, was mir gehört, gehört doch auch dir. Weißt du es denn nicht, möchte ich ergänzen. Alles, was mein ist, ist dein. Das ist Vatergüte. Und erst wenn der daheimgebliebene Sohn das kapiert, kann auch er umkehren zum Vater, heimfinden, obwohl er scheinbar daheim war. Wo sind Sie daheim? Wo bekommt Ihr Leben Sinn? Wo wollen Sie mal die Ewigkeit verbringen? Wollen Sie weglaufen von dieser Heimat? Oder wollen Sie umkehren zum lebendigen Gott, der es so gut mit Ihnen meint? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Was haben wir für einen wunderbaren, für einen großherzigen, für einen gütigen Gott und Vater? Wie gut, dass wir immer wieder zu ihm kommen dürfen, immer wieder umkehren zu ihm, immer wieder in die Freude der Buße. Wie gut, dass er uns heute Abend an diesen göttlichen Grundsatz erinnert. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße, zur Umkehr leitet? Doch, jetzt weißt du es. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wenn Sie wollen, dann lassen Sie uns das folgende Lied ganz bewusst als Antwort auf die Predigt singen. Vater, ich komme jetzt zu dir, als dein Kind laufe ich in deine Arme. Der Text steht vorne an der Wand.
Lieber Vater.
Lass uns miteinander und füreinander beten. Herr Jesus Christus, du beschenkst uns so reich in deiner großen Güte. So viele Menschen aber nehmen das nicht wahr, halten alles für selbstverständlich, leben ohne dich, leben an dir vorbei, sind heimatlos. Herr, du kennst sie alle. Du weißt, wie viele das sind, auch hier in Bad König und in unserer Gemeinde. Herr, erbarm dich über sie, rüttle sie auf, öffne ihnen die Augen und die Herzen für dich, schenke, dass sie umkehren können zu dir. Herr Jesus Christus, schenk das uns allen, dass wir immer wieder umkehren können zu dir hin. So oft schlagen wir falsche Wege ein. Korrigiere uns doch, bring uns zurecht. Schenk das auch uns als Gemeinde, richte uns aus zu dir hin. Schenk, dass deine Gemeinde wächst hier in unserem Ort und überall, wo dein Wort weitergesagt wird. Herr, wir bitten dich auch für alle die, die Verantwortung tragen in Staat und Gesellschaft und Wirtschaft, auch in unserer Kirche. Ruf sie alle zu dir und lenke und leite du sie durch deine gute Hand. Herr Jesus, wir danken dir für Ruth, die jetzt wieder eine ganze Zeit lang bei uns sein konnte und die uns auch heute Abend beschenkt hat mit dem, was du ihr geschenkt hast, mit all ihren Gaben. Wir bitten dich für sie, dass du sie behütest und bewahrst auf der langen Heimreise morgen, dass du sie gut wieder mit ihren Lieben zusammenbringst, dass du sie weiterhin segnest und zum Segen machst für andere und dass du uns, wenn es dein Wille ist, auch wieder zusammenführst. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Tag heute, der nun allmählich zu Ende geht. Du hast uns behütet, du hast deine Hand über uns gehalten, hast uns dein Wort gegeben. Und wir bitten dich nun, bleibe bei uns. Bleibe bei uns am Ende dieses Tages. Bleibe bei uns am Ende unseres Lebens. Bleibe bei uns am Ende der Welt. Und wir beten weiter, jeder, jede ganz persönlich in der Stille. Und gemeinsam beten wir, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe schon gesagt, Abendlieder, eines meiner persönlichen Lieblingsabendlieder, finden Sie unter der Nummer 473, mein schönste Zier und Kleinod, bist auf Erden du, Herr Jesu Christ. 473.
Thank you.
Vielen Dank an der Stelle für alle Hilfe und Mitwirkung beim Gottesdienst. Vielen Dank auch für die Kollekte des letzten Sonntages. Die war bestimmt für die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden und betrug 74,34 Euro. Für die eigene Gemeinde waren es 69,60 und für die Orgel 77 Euro. Die Kollekte heute Abend ist bestimmt für unsere eigene Gemeinde. Ich lade ganz herzlich ein noch zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag, 9.30 Uhr hier, mitgestaltet vom Kirchenchor. Und dann die Gottesdienste auf den Friedhöfen, wo wir die Namen der Verstorbenen des letzten Kirchenjahres verlesen werden. 11 Uhr in Etzengesäß, 13 Uhr in Fürstengrund und 13 Uhr in Momat, 14.30 Uhr in Bad König. Dann weise ich hin auf die Gute-Nacht-Geschichten im Advent, jeweils Freitag vor den Adventssonntagen, 17 Uhr da oben auf der Empore, aber Treffpunkt ist unten im Turm. 19 Uhr an jedem Freitag vor den Adventssonntagen, Adventsandachten hier in der Kirche. Wir fangen am 29. November an, 19 Uhr hier Adventsandacht, anschließend dann wie jedes Jahr die Mitarbeiterfeier im Gemeindehaus. Und ich weise jetzt schon hin, 2. Advent, 7. Dezember wird hier ein Konzert stattfinden der verschiedensten Chöre der Kirchengemeinde. Am 2. Advent um 17 Uhr hier herzliche Einladung. Und ich weise nochmal hin aufs Kurrendesingen. Samstag vor dem 1. Advent, für alle ab 85-Jährigen. Wenn Sie da jemanden kennen, von dem Sie wissen, der freut sich da, wenn die Kids kommen und so, fragen Sie ihn mal, ob er sich schon im Pfarramt angemeldet hat, denn nur wenn wir es wissen, klappt das auch. Und lieber dreimal erinnert, als einmal enttäuscht. Das Leitwort noch zum Abschluss, das Leitwort zum Buß- und Bettag: Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Aber die Sünde ist der Leute Verderben, steht in Sprüchen Kapitel 14. Und nun empfangt den Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen.